Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Alpen, herrliches Panorama, Glöckchen. Allerdings steht hier keine Ziege, es ist der Noise-Künstler Joe Klanz, der mit dem Kopf rüttelt und verstörende Sounds vor idyllischer Kulisse liefert. Ausschnitt aus einer tollen Dokumentation über Joe Klanz, um die es gleich ausführlicher geht. Noise, also Krach oder Lärm, das ist eine Spielart der experimentellen Musik, die so klassische Elemente wie Töne durch reines Geräusch ersetzt. Einer der ganz großen Noise-Pioniere und Stars in diesem Feld, das ist der gebürtige Basler und Wahlberliner Joe Klanz, Grenzgänger durch und durch, der bei seinen Auftritten den eigenen Körper als Klangkörper einsetzt, der gleichzeitig aber auch mit jeder Menge elektronischer Effekte arbeitet, mal auch mit Orchester oder sehr häufig und gern mit manipuliertem Plattenspieler, verstörend, brachial, oft aber auch sehr ironisch und verspielt. Über 7 Jahre hinweg hat der Filmemacher Marcel Derek Ramsey Joe Klanz begleitet. Entstanden ist dabei die Dokumentation My Life's a Gunshot. Heute Abend feiert der Film im Beisein der beiden im Kino Wolf in Berlin Premiere. Und jetzt sind Joe Klanz und Marcel Derek Ramsey bei uns im Kompressor. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Okay. Danke.
Life's a Gunshot heißt dieser Film, denn er führt zu dem vielleicht furchtbarsten Geräusch in ihrem Leben, Joe Klanz, einem Geräusch, das für ihre Arbeit zynisch gesprochen sowas wie ein Urknall ist. Inwieweit hat dieser eine Ton ihr gesamtes Werk beeinflusst?
Naja, also das war halt schon klar sehr einschneidend in meinem Leben. Ich war 13 Jahre alt und habe den Schuss halt gehört. Und dieses Geräusch, also dieser Schuss, dieser Knall, der halt das Leben meines Vaters durch seine eigene Hand ausgelöscht hat, das ist halt lange geblieben in meinem Kopf bis heute. Und das hat dann halt, als ich mit Musik angefangen habe, auch sehr, sehr eine große Rolle gespielt. Habe das ja auch oft verarbeitet, einen Abschiedsbrief, den er geschrieben hat, den er hinterlassen hat. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon so ein Signalton, der ganz viel beeinflusst hat, musikalisch bei mir auch.
In der Dokumentation, da sehen wir, wie sie an diesen Ort zurückgehen, wie sie auf das Dach steigen. Und genau dieses auf das Dach steigen, das haben sie auch musikalisch in ihrem Werk verarbeitet.
Ja, das ist richtig, genau.
A man is walking up the stairs. First floor. He's holding a rifle in his hand. Second floor. Third floor.
Was genau hören wir hier?
Es geht darum, dass mein Vater da halt dann wirklich auf dieses Dach hochgestiegen ist, im Treppenhaus rauf, mit seinem Armeegewehr. Das ist ja in der Schweiz jeder wehrpflichtige Mann zu Hause hat, im Schrank stehen mit einer Dose Munition. Und der ist halt da hochgestiegen und hat sich dann da oben umgebracht. Und ich habe halt das dann mit diesen Schritten, die man hört, ne, also dieses Tack, 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 a man is walking up the stairs, he's holding a rifle in his hand. Ich habe das dann halt so textlich und auch musikalisch dann umgesetzt in einem Stück von mir.
Das ist eine sehr intime Frage, aber dieser Brief, von dem Sie gerade sprechen, hat sich Ihr Vater von Ihnen persönlich auch verabschiedet?
Ja, er hat einen Abschnitt mir gewidmet im Brief, genau wie er einen Abschnitt auch meiner Mutter, also seiner Frau, gewidmet hat und seinen Geschwistern und Eltern. Ja.
Derek Ramsey, wie kamen Sie eigentlich ursprünglich auf die Idee und auch auf den Wunsch für diesen Film? Sie sind ja eng befreundet, war das schon vorher so?
Ja, das ist aus dieser unserer Biografie entstanden. Wir haben ein bisschen ein ähnliches Schicksal, vaterlos aufgewachsen, haben uns früh mit schon bestehendem Material gewidmet, also Joke mit Tönen. Ich habe da mit Found Footage gearbeitet und es gab immer wieder Kollaborationen. Und da war es dann für meinen ersten Film, das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, habe ich dann gefunden, es wäre doch auch wieder toll, wenn wir da zusammen was machen könnten. Das hat sich dann aber auch über eine lange Zeit hingezogen, ein Lernprozess, sehr intensiv.
Sie sind auch vaterlos aufgewachsen und diese Erfahrung mit der Vaterlosigkeit, die, so suggeriert es wenigstens der Film, versuchen Sie in gewisser Weise durch die Beziehung zu Ihrem Sohn zu kompensieren. Ist der Eindruck so richtig? Ist das auch so intendiert?
Ja, ich denke, diese Lücke, die da hinterlassen wird, die man nicht weitergeben möchte, ich glaube, das prägt schon. Und da denke ich, ein Rollenmodell, wo ich denke, dass Väter halt verschiedene Versionen machen können und nicht schlussendlich sich das Leben nehmen, weil sie da überfordert sind mit diesem Schock, plötzlich Vater und Verantwortung zu haben.
My Life's a Gunshot, so heißt die sehr sehenswerte Dokumentation über den Noise-Künstler Joe Klanz. Sicher kein Mann, den Sie in den Charts finden werden, aber der gebürtige Schweizer hat weltweit eine sehr treue und immer größer werdende Fangemeinde, die ihn für Soundwelten wie diese hier liebt. Sie haben möglicherweise, liebe Hörerschaft, bisher den Eindruck gewinnen müssen, dass das hier alles sehr, sehr traurig, tragisch, von großem seelischen Schmerz getragen ist. Aber wirklich interessant ist ja, dass Sie, Joe Klanz, im Grunde alle Geräusche, die Sie aus der Umgebung finden, zu einer Art Steinbruch machen, aus dem Sie Material für Ihre Soundkunst nehmen. Hier zum Beispiel funken gerade mal ein paar Kirchenglocken in die Filmaufnahmen. Ich habe mich gefragt, war diese Szene eigentlich inszeniert oder spontan?
Eigentlich ist alles in diesem Film, wie auch Joes Kunst, improvisiert. In der Schweiz hat es unglaublich viele Kirchenglocken, die immer wieder strömen.
Man kann gar nicht in Ruhe reden.
Genau. Oder Flugzeuge. Und ich dachte, das ist doch ein toller Schnipsel, den wir da benötigen können.
Mhm. Nochmal zu dem Aspekt des Humors. Sie haben sich ja nicht zufällig Joke genannt. Und Sudden Infant heißt Ihr Bandprojekt. Mhm. Warum das?
Also Joke ist ja eigentlich nicht selbst gewählt von mir, sondern das ist ein Spitzname, den ich mit 15, 16 gekriegt habe von meinen Kumpels damals, so in den Punk-Zeiten. Und der ist halt geblieben. Und Sudden Infant, mein Bandprojekt, habe ich halt eigentlich diesen Namen gewählt, als auch mein Sohn auf die Welt kam. Also plötzlich war da ein Säugling eigentlich. Und ja, und dann war das halt so eine Art umfassendes Projekt, wo ich halt alles habe einfließen lassen. Alle Geräusche, alle Töne, alle Sachen, die da passiert sind in diesem neuen Leben als Vater und mit diesem tollen kleinen Jungen, der halt so viel Inspiration auch bringt.
Sie nennen sich Turntablist, denn der Plattenspieler ist auch ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug für Sie. Und hier hören wir mal einen Ausschnitt gemeinsam mit Ute Wassermann, was Sie daraus zaubern. Das ist ja extrem schwierig, überhaupt auszumachen, wo hier der Vokalanteil liegt und wo hier der Plattenspieler zu hören ist. Ist das möglicherweise auch, was Sie daran reizt? Also, dass der Plattenspieler wie so eine Art analoges Bollwerk auch ist in Zeiten von Digitalisierung, Verflüssigung?
Auf jeden Fall. Also für mich, ich bin ja eher ein bisschen oldschool, war immer dieses Haptische auch ganz wichtig. Also, dass ich etwas anfassen kann und Schallplatten, Vinyl, das hat was Organisches für mich. Das ist wie eine menschliche Haut. Da gibt es Kratzer, da gibt es kleine Scratches und so. Und mit diesen Vinylplatten zu arbeiten, ist für mich sehr was sehr Großartiges und ich kann da sehr viel machen. Und je nachdem, mit wem ich dann spiele, wie jetzt zum Beispiel mit Ute Wassermann, die Vokalistin, kann ich zum Beispiel auch Sprachfragmente da reinwerfen und da gibt es so eine schöne Verwirrung eigentlich, ne? Eine sehr konstruktive Confusion irgendwie.
Inwieweit haben Sie für Ihre Arbeit als Turntablist möglicherweise auch Vorbilder aus dem Hip-Hop, aus der Scratch-Kultur, wie wir sie ja bisher kennen?
Also ich bin eigentlich auf das Turntable-Spielen gekommen damals, als ich in den 80er Jahren in Zürich eine Radiosendung gemacht habe. Das war eine Experimentalmusiksendung, wo wir ganz viele Sachen zusammengemischt haben, eigentlich live im Studio. Und da waren halt auch zwei Plattenspieler und ich habe dann die Schallplatten angefangen, rückwärts zu drehen oder wir haben das Tempo oder irgendwie verändert. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, es gibt ja Leute, die arbeiten so, zum Beispiel Christian Markley oder Otomo Yoshihide. Und dann bin ich dann voll reingegangen und habe halt auf Flohmärkten auch obskure Tonträger gefunden mit irgendwelchen Herztönen oder irgendwelche Spoken-Word-Sachen oder irgendwelche Solo-Posaune-Schallplatten, wo ich dann halt zusammen mixen kann oder damit arbeiten kann. Und das ist dann immer weitergegangen. Und so bin ich halt dann ein Turntablist geworden.
Ja, das sind Sie wirklich. Also es ist enorm, mit welcher Virtuosität und Präzision Sie dieses Gerät bedienen.
Ja, es ist für mich wie ein Instrument geworden, wie jemand, der halt Gitarre spielt, ne? Der kennt seine Griffe, wie er da spielen muss. Und ich habe meine eigene Technik entwickelt. Die ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen vom Hip-Hop abgeschaut, klar, aber ich bin jetzt nicht so virtuos wie so ein Hip-Hop-Meister, aber ich habe meine eigene eher so ein bisschen punkige Technik auch.
Ich würde so gerne doch nochmal auf diesen Titel des Films zu sprechen kommen und auf die Frage, inwieweit eben dieser Gunshot sich dann aber auch in ihrer Kunst wiederfindet. Und das tut er ja auch physisch. Also würden Sie sagen, es ist tatsächlich in erster Linie diese Übersetzung von seelischem Empfinden in diese Art von Noise?
Ich glaube, in so einem sehr kurzen Geräusch wie so ein Schuss, so ein Knall, kann sehr viel drin liegen halt auch. Ne? Da kann eine ganze Welt drin liegen. Ne? Das kann etwas auslösen und das kann halt sehr viel bewirken. Ich habe es halt dann auch versucht, in eine positive Energie umzuwandeln, das Ganze. Ja, es wird halt immer, ich werde immer wieder ein bisschen zurückgeworfen auf dieses Ereignis halt auch. Aber genauso war natürlich die Geburt meines Sohnes sehr, sehr tolles und energetisches Ereignis, ne, was das mein Leben auch ganz stark bestimmt hat. Also beide Ereignisse waren sehr prägend für mich und ich habe das halt ganz stark einfließen lassen dann in meine Arbeit.
Kräftigen, frischen Schrei eines gesunden Neugeborenen.
Dieser Geburtsschrei, der kommt übrigens auch in dem Film vor. Ich möchte Sie noch mal fragen, Herr Ramsey, 7 Jahre lang haben Sie jetzt an dieser Dokumentation gearbeitet. Gab es wirklich diesen Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt ist er fertig? Oder haben Sie dann irgendwann entschieden, also 7 Jahre sind genug, jetzt muss das Baby in die Welt?
Also 7 Jahre haben wir gedreht, also das heißt vor allem Drehzeit. Nachher haben wir noch 2 Jahre dran geschnitten. Und da wir das ja ohne öffentlichen Gelder gemacht haben, dauert es halt, weil wir unser Leben noch finanzieren müssen. Aber ja, doch, es gab den Moment, wo ich sage, jetzt habe ich es gesehen, das ist das Material, ich habe es nie angeschaut, ich habe auch selten durch die Kamera geschaut und gefunden, ja, damit kann man was machen, aus der Haltung, die ich hier habe mit Found Footage, wir sammeln und dann schauen wir, was wir daraus machen und dann gab es eine lange Schnipselzeit.
Der Film ist fertig und Sie können sich davon überzeugen, wie sehr sich diese lange Arbeit gelohnt hat. Heute Abend ist das Porträt des Noise-Künstlers Joe Glanz zu sehen. My Life's a Gunshot läuft um 19 Uhr im Kino Wolf in Berlin-Neukölln. Morgen dann in der Brotfabrik in Berlin-Weißensee. Weitere Termine folgen. Und ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch, Joe Glanz und Marcel Derek Ramsey.
Vielen Dank. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Susanne Balthasar.
In der Türkei ist das Online-Lexikon Wikipedia wieder erreichbar. Ein Gericht in Ankara hatte die Aufhebung der Sperre angeordnet. Miriam Staber.
Nun wurde die Urteilsbegründung veröffentlicht. Darin schreiben die Richter, die Sperrung des Wikipedia-Zugangs stehe im Widerspruch zu den Ansprüchen einer demokratischen Gesellschaft. Außerdem hätte Wikipedia Inhalte, die Bestandteil der Beschwerde gegen das Online-Lexikon waren, überarbeitet oder gelöscht. Die Wikipedia-Stiftung hatte auf das Recht auf freie Meinungsäußerung verwiesen. Außerdem hatte sie sowohl beim türkischen Verfassungsgericht als auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Beschwerde gegen die Sperre eingereicht.
Im Dezember urteilte das türkische Verfassungsgericht, dass die Wikipedia-Sperre gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung verstieße. Die türkischen Behörden hatten die Online-Enzyklopädie seit April 2017 blockiert. Begründet wurde das damit, dass die Regierung der Türkei in einigen Artikeln mit Extremistengruppen in Verbindung gebracht werde. Cate Blanchett wird die Jury der Filmfestspiele von Venedig leiten. Die australische Oscar-Preisträgerin sei nicht nur eine Ikone des zeitgenössischen Kinos, sondern engagiere sich auch für Umweltschutz und die Positionen von Frauen in einer von männlichen Vorurteilen geprägten Branche, so Filmfestdirektor Alberto Barbera. Blanchett spielte in Filmen wie Aviator oder Blue Jasmine. Das Festival von Venedig ist eines der wichtigsten der Welt und findet im September statt. 73 Nominierungen gehen in das Rennen um den Grimme-Fernsehpreis. Vergeben werden bis zu 16 Auszeichnungen in den Kategorien Information und Kultur, Fiktion, Unterhaltung sowie Kinder und Jugend. Daniel Schur.
Filme und Serien sind wieder stark im Fokus. So könnte dieses Jahr die WDR-Komödie Der König von Köln über Bestechung bei einem Großbauprojekt ausgezeichnet werden oder auch der ARD-Mehrteiler über den deutschen Schriftsteller Bertolt Brecht. Bei den Serien liegen die Streaming-Dienste wieder gut im Rennen. Netflix könnte einen Grimme-Preis bekommen für Wir sind die Welle. Darin geht es um einen Schüler, der eine fragwürdige Revolte gegen Nationalismus anzettelt. Sky ist nominiert mit Der Pass, eine Thriller-Serie, in der Schauspielerin Julia Jentsch einen Serienkiller jagt.
Auch die Themen des Jahres wie Klimaschutz, 30 Jahre Mauerfall oder Seenotrettung spiegelten sich in den Einreichungen, sagte die Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach. Die Preisträger werden am 27. März in Marl ausgezeichnet. Der undotierte Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis. James Bond bleibt männlich. Nach Daniel Craig soll wieder ein Mann den Geheimagenten spielen. Das erklärte die Bond-Produzentin Barbara Broccoli im US-Branchenblatt Variety. 007 könne jede Hautfarbe haben, aber er sei männlich. Das sieht auch die Schriftstellerin Jagoda Marinic so. Im Deutschlandfunk Kultur sagte sie:
James Bond müsste ja quasi die weibliche Definition dessen sein, was James Bond schon immer war. Und irgendwie dachte ich, komm, lass James Bond den Männern und erfind doch einfach eine gute Frauenfigur, die uns mal was ganz anderes bringt. Also eine ganz andere Form von Action, eine ganz andere Form von Heldinnentum und eine andere Identifikationschance.
Im April kommt der 25. James-Bond-Film Keine Zeit zu sterben in die Kinos.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Gesa Ufer mein Name, hallo nochmal.
Mike, wir haben mehr Zeit hinter uns als vor uns.
Mann, bitte, ich werde noch Kriminelle jagen, bis ich 100 bin.
Ich nicht, ich gehe in Rente.
Was ist aus Bad Boys fürs Leben geworden?
Wird Zeit, dass wir Good Boys werden.
Das ist der typische Slang der Jerry Bruckheimer-Filme hier im Trailer zu Bad Boys for Life. Bruckheimer gehört mit seinen 76 Jahren zu den Megaproduzenten Hollywoods. Top Gun, Beverly Hills Cops, Armageddon, Pearl Harbor und Fluch der Karibik, all diese Blockbuster hat Bruckheimer produziert. Im Fernsehen ist sein Name eng mit CSI verbunden. 25 Jahre nach Bad Boys und 17 Jahre nach Bad Boys 2 hat er jetzt mit Bad Boys for Life den dritten Teil produziert. Anna Wollner hat den Produzenten in Berlin getroffen.
Wie ein Star wirkt Jerry Bruckheimer überhaupt nicht. Tief in einen Sessel versunken, sitzt er in einem mit Büchern vollgestopften Raum im Berliner Adlon und tippt auf seinem Handy eifrig eine Mail. Als die Tür aufgeht, guckt er nur kurz auf, wartet darauf, dass man ihm gegenüber Platz nimmt und gibt nur widerwillig zur Begrüßung die Hand. Bruckheimer steht nicht gerne im Rampenlicht, zieht die Fäden lieber im Hintergrund, mit großem Erfolg. Bruckheimer hat in den 90er Jahren das testosterongeschwängerte Actionkino mitbegründet, gilt als Wegbereiter für den hyperaktiven Actionregisseur Michael Bay. Statt Bay, der aus Zeitgründen die Regie abgeben musste, setzte er bei Bad Boys for Life auf zwei neue, zumindest in Hollywood nahezu unbekannte Talente, die beiden belgischen Freunde Adil El Arbi und Bilal Fallah. Eine Taktik, mit der er schon oft gut gefahren ist.
I look at a lot of work. I look at a lot of movies and TV shows and streaming shows and
ich gucke mir viel an. Filme, Fernsehfilme, Serien. Ich verlasse mich oft auf die Empfehlungen anderer. Mir hat jemand Black empfohlen. So bin ich auf die beiden jungen belgischen Regisseure aufmerksam geworden. Als sie nach Amerika kamen, wollte ich mich unbedingt mit ihnen treffen. Ich habe sie gefragt, was sie gerne machen würden, und sie haben Bad Boys geantwortet. Ich habe ihnen gesagt, dass wir am Drehbuch sitzen und uns melden, sobald wir eine vorzeigbare Geschichte haben. Und genau das haben wir gemacht.
Bruckheimer denkt immer einen Schritt weiter als seine Kollegen. Mit Top Gun und Fluch der Karibik hat er damals zwei eigentlich tote Genres wiederbelebt, den Kampfpilotenfilm und das Piratenfilmgenre. Top Gun 2 kommt diesen Sommer. Die Karriere von Johnny Depp ist eng mit der Paraderolle des Captain Jack Sparrow verknüpft, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Bruckheimers größte Angst ist es, zu versagen. Ein Makel, den es in seiner Filmografie nur selten gibt.
Look, and I'm really proud of all the movies I've made, some of them don't embrace an audience or a large audience. Lone Ranger is a terrific.
Ich bin auf alle meine Filme stolz, selbst auf die, die vielleicht nicht funktioniert haben. Lone Ranger war für mich ein guter Film mit talentierten Schauspielern. Es gibt Filme, die funktionieren, andere nicht. Da steckt man nicht immer drin. Klar kann ich mir die Kritiken durchlesen, aber die guten sind nie gut genug und die Verrisse sind verheerend. Warum soll ich mir das also antun? Manchmal ist es einfach ein anderer Film, der zur gleichen Zeit rauskommt und besser funktioniert. Es gibt 100 Gründe.
Bruckheimer sieht sich selbst als Dienstleister. Ende der 90er stieg er groß ins damals noch übersichtlichere Fernsehgeschäft ein. CSI Crime Scene Investigation, die CSI-Ableger Miami und New York, True Crime Story Serien wie Cold Case oder Without a Trace. Zeitweilig hatte er 6 Serien parallel laufen. Im Zeitalter von Streamingdiensten ist er fast schon in Goldgräberstimmung.
What has changed for the industry is the fact that there's so many more outlets. When I first started, there were 3 TV channels. That was it.
Was sich verändert hat, ist die Zahl der Outlets. Als ich angefangen habe, gab es 3 Fernsehsender. Das war's. Heute haben wir Hunderte. Und Streaming. Ich will die Leute unterhalten, egal ob im Fernsehen oder im Kino. Für mich bedeutet das eine viel größere Möglichkeit, Talente zu entdecken. Überall. Es gibt so viele Inhalte, auf Netflix, auf Amazon, im Kino, selbst im klassischen Fernsehen. Die Auswahl an guten Regisseuren, Schauspielern und Drehbuchautoren ist Wahnsinn.
And great writers.
Dabei ist Bruckheimer im liberal geprägten Hollywood ein Außenseiter. Ein bekennender Republikaner, der sich über Donald Trump zwar bedeckt hält, dessen Filme aber oft für sich sprechen. Top Gun war der erste Fall einer direkten Kollaboration zwischen Hollywood und der US Navy. Sein Kriegsfilm Operation 12 Strong feiert die Übermacht des amerikanischen Militärs gegenüber Afghanistan. Das Branchenmagazin Variety schrieb einmal über Bruckheimer, seine Filme seien exzentrisch und immer einen drüber. Das Storytelling sei geleitet vom Glauben, besser zu sein als die anderen. Eine Strategie, die ihm Millionen gebracht hat, egal wo.
You know, you try to get it made as a feature because I love filling auditoriums with people, but
natürlich versuche ich immer erst den großen Ansatz, versuche die Leute ins Kino zu kriegen. Aber das klappt nicht immer. Die Fortsetzung von Beverly Hills Cop zum Beispiel will keiner machen. Also haben wir die Idee an Netflix verkauft und machen den Film jetzt da. Aber Hauptsache, wir machen ihn. Das ist mir das Wichtigste.
Bruckheimer ist wendig und glatt wie ein Aal und im amerikanischen Film und Fernsehen eine Macht, auch mit seinen 76 Jahren noch.
Folgendes Szenario. Sie wachen auf. Sie können sich an nichts erinnern. Sie befinden sich in einer Art Krankenhaus und die einzige Beziehung zur Außenwelt, die besteht in einem Rotkehlchen auf der Fensterbank. Der Weg nach draußen führt durch eine weiße Tür. The White Door heißt dann auch das neue Computerspiel, das uns Markus Richter heute in unserer Rubrik vorgespielt mitgebracht hat. Hallo Markus.
Hallo.
Worum geht's?
Also um eben diesen Mann, der sein Gedächtnis verloren hat und in eben dieser Institution sich wiederfindet und weiß aber nicht so genau, ist er dort eingeliefert oder ist er gefangen genommen? Das ist ganz unklar. Schnell wird aber klar, man hat einen festen Tagesablauf, also Frühstück, Check-up, Gedächtnistest. Der strukturiert das Spiel dann auch, das in Schwarz-Weiß gehalten ist, sehr minimalistisch. Tagsüber muss man dann so Rätsel lösen, die sich aber alle durch genaueres Untersuchung des Raumes, in dem man sich befindet, irgendwie erschließen. Also zum Beispiel kommt eine Schwester rein, fragt, wissen Sie denn, wie Sie heißen? In einer Schublade findet man den eigenen Personalausweis, den Namen Robert Hill, kann den dann sagen. Nachts allerdings, nachts gibt es dann Träume.
We met at the usual spot.
I don't think we should see each other anymore. I've decided to go away for a while.
Da erfährt man dann die Geschichte dieses Mannes. Also er wird von einer Frau verlassen. Was passiert danach, fragt man sich. Ist ein bisschen geheimnisvoll, wird aber auch erklärt. Und das Schöne ist, diese Träume sind bunt. Im Gegensatz zu diesem schwarz-weißen minimalistischen, man lernt sich da also wieder selber erkennen und das geht dann 7 Tage lang und nach ungefähr 7 Tagen im Spiel, 2 Stunden vor dem Computer ist es vorbei.
Nun frage ich mich, ob man selber so deprimiert wird, wie dieser Mann da offenbar sein muss, denn also dieser Traum ist ja schon niederschmetternd melancholisch, oder bleibt das dann doch irgendwie eher minimalistisch, wie ja erstmal das Prinzip dieses Spiels anmutet?
Also ich bin in diesem ganzen Erlebnis so ein bisschen hin und her gerissen, weil das Spielprinzip ist wirklich sehr einfach, man könnte fast simpel sagen und manchmal auch wirklich pures Raten. Andererseits gibt es so kleine Kniffe, die das Ganze unterstützen. Zum Beispiel ist der Bildschirm zweigeteilt. Mhm. Man sieht links immer die Totale, also das ganze Zimmer oder die Szenerie, in der es gerade spielt, und rechts so ein Detail, die Perspektive des Protagonisten, und kann aber in beiden irgendwie agieren. Und da findet man sich rein, und dann gibt es auch noch andere kleine Kniffe.
I didn't know what to say. I just took another sip.
Also er sagt hier, ich nehme einen Schluck Kaffee, und dann muss man mit der Maus tatsächlich diese ganz einfache Bewegung nachzeichnen und die Tasse zum Mund führen, und diese Übereinstimmung in diesen ganz kleinen Dingen ermöglicht so eine emotionale Identifikation mit dem Charakter tatsächlich oder mit der Geschichte, die er erlebt, weil man die eintönige melancholische Bewegung halt nachmachen muss. Andererseits sind die Rätsel dann wieder manchmal sehr mechanisch, also nur da, um ein Rätsel zu sein und nicht so sehr, um die Geschichte zu erzählen. Das ist auch damit erklärbar, dass die Macher aus so einer reinen Rätselecke kommen, also Escape the Room, das sind so Spiele, wo man wirklich nur hin und her klickt, um irgendwas zu lösen. Aber die Geschichte weckt dann doch Interesse, wird zunehmend surrealer auch. Man fragt sich oder man kriegt Hinweise, dass die eigenen Erinnerungen manipuliert oder irgendwie abgesaugt werden. Es gibt einen ominösen Manager, der alles leitet. Wer sind die Leute mit den Tiermasken aus meinen Träumen? Ist die Freundin tatsächlich jetzt tot? War ich das vielleicht sogar? Am Ende flaut das dann wieder so ein bisschen ab in der Unterhaltsamkeit, aber es unterhält doch.
Ja, eben, das klingt erstmal, wie du es so schilderst, als solide Unterhaltung. Also ich hätte durchaus Lust, aber so ein bisschen erinnert mich das auch ad hoc an Twin Peaks. Also auch so ein bisschen an dieses, wie du sagst, Surreale, dieses, man weiß nicht so ganz genau, was träumt er, was ist da wahr, verschwundene Freundin. Gibt es da Schnittpunkte, ist das vergleichbar?
Also tatsächlich ist die Inspiration für die Welt dahinter von den beiden Machern tatsächlich Twin Peaks. Und hier wird es jetzt spannend, weil The White Door ist nur eins von über 10 Spielen in der Welt von Rusty Lake. Und die Laura Palmer von Rusty Lake ist Laura Vanderboom. Auch die ist verschwunden und tot. Man weiß nicht, wer es war. Das bekommt so einen übernatürlichen Hintergrund. Es ist eine sehr außerufernde Geschichte. Es gibt im Netz ganz viele Fantheorien. Und der eigentlich spannende Punkt ist, diese Laura Vanderboom ist hier in diesem Spiel die tote Freundin des Protagonisten aus The White Door. Und damit ist dieses Spiel The White Door im Prinzip tatsächlich eine Art Tür in die Welt von Rusty Lake, also dieser ganz großen Welt, die in beide Richtungen begehbar ist. Einerseits ist sie ein Erstkontakt mit dieser Welt, also erzählt eine kleine Geschichte, und wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man unendlich viel weitergehen und recherchieren, und andererseits, wenn man die Geschichte schon kennt, bietet sie eine Erklärung für einen Nebencharakter.
Verstehe.
Wer daran Spaß hat, ich empfehle es.
The White Door ist für Windows, Android und alle Apple-Plattformen erschienen, kostet um die 3 €. Markus Richter, ganz herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Gesa Ufer.